Dankeschön. Alles gut. Genau. Ja. Inzwischen wisst ihr ja alle, dass das Leben wie Obst ist. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und wir befinden uns auf dem Weg von der Blüte zur Reife. Deshalb dieser Vergleich, das Leben ist wie Obst. Wir haben uns schon damit beschäftigt, dass Blüte ohne Befruchtung verwelkt und eigentlich seinen Sinn und Zweck verloren hat und dass die Befruchtung für unser geistliches oder für unser gesamtes Leben damit im Fundament und in der Fülle darin besteht, in Beziehung zu Gott zu treten. Ja, Gott hat dafür alles vorbereitet. Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit unsere Schuld vergeben werden und wir mit Gott versöhnt werden können. Aber das ist nur der Anfangspunkt. Eine Blüte, die nur befruchtet wäre und dann für immer Blüte bleibt, ist zwar schön, aber ansonsten nicht besonders hilfreich. Und so funktioniert das ja auch im normalen Leben nicht, das wissen wir alle. Deshalb haben wir uns damit beschäftigt, wie das dann mit dem Wachstum der Frucht von der Blüte aus funktioniert und haben in der vergangenen Predigt dieser Reihe festgestellt, dass wir fürs Wachstum ein paar Grundlagen brauchen. Versorgung, Sonne, Wasser, Nährstoffe. Und dass das für den Christen bedeutet, sich der Gegenwart Gottes auszusetzen, ihn kennenzulernen, in seinem Wort, in der Bibel zu lesen und zu entdecken, wie er ist und was ihm wichtig ist, was er will und was sein Weg und sein Plan ist, mit ihm in Kontakt und Gespräch zu sein, zu beten und dann auch zu tun, was er sagt. Nur derjenige, der auch tut, was er gelernt hat, zieht Nutzen aus dem, was er gelernt hat. Hat Jesus auch mal ein nettes Gleichnis für erzählt und sagt, also derjenige, der es nur gehört hat, der ist zwar ein bisschen schlauer, aber wirklich weise ist derjenige, der es dann auch umsetzt. Heute geht es darum, dass Wachstum ja noch einigen anderen Umständen unterliegt, die vom letzten Thema sind Dinge, die wir leicht selbst beeinflussen können. Du entscheidest, wie viel Zeit du mit der Bibel und im Gebet verbringst und in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Das steht dir vom Prinzip her völlig frei. Es gibt aber auch Wachstumsumstände, auf die wir weniger Einfluss haben. Ich nenne das jetzt einfach mal in der großen Überschrift Witterung. Also Umstände von außen, auf die wir wenig Einfluss haben. Zum Beispiel, wie viel Regen es gerade gibt. Oder wie stark die Sonne scheint oder nicht. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer festgestellt, die Erdbeeren schmecken am besten, wenn man sie genau dann pflückt, wenn die Sonne ein paar Stunden drauf geschienen hat. Dann sind die super süß und lecker. Fantastisch. Haben wir aber wenig Einfluss drauf, wie viel Sonne da jetzt gerade drauf scheint oder nicht. Jetzt ist die Erdbeerernte auch so gut wie durch. Hat sich also eh erstmal erledigt bis nächstes Jahr. Jeder von uns geht durch Lebensumstände unterschiedlichster Art. In manchen Umständen geht es uns gut und es ist leicht und Dinge gelingen und Menschen sind freundlich zu uns. Wir haben das, was man so landläufig als Erfolg bezeichnet. Es geht uns gesundheitlich gut. Vielleicht erklimmen wir gerade die Karriereleiter, das Konto ist gefüllt. Da sehe ich schon das Zucken in den Augenbrauen auf verschiedenen Posten, spätestens beim gefüllten Konto. Okay. Dann ist das Leben leicht und einfach. Aber es ist nicht immer leicht und einfach. Es gibt auch Umstände, wo einem nichts so richtig gelingen mag. Vielleicht der Job verloren geht, oder das Konto doch schneller leer ist als geplant ist. Kennt ihr so Situationen, wo Kühlschrank, Waschmaschine, Geschirrspüler, irgendwie alles auf einmal kaputt geht? Das Auto muss auch gerade wieder in die Werkstatt. Genau, das Ganze am besten noch vor Weihnachten, wo man auch Geschenke kaufen muss, will. Konto ist dann doch leer. Oder die Zeiten, wo es einem gesundheitlich nicht so gut geht. Oder wo die Beziehungen einfach nicht rund laufen. Irgendwie gibt es wieder Leute, die einem irgendwie quer im Magen liegen, die nicht so wollen, wie man selber will. Und wäre schön und einfach, wenn immer alle so wollten, wie ich will. Findet ihr das auch? Dann könnt ihr euch, wenn alles so wollten, wie ich will, dann könnt ihr willkommen im Club. Also ihr dürft gerne so alles machen, wie ich das will. Das sind schon echte Herausforderungen des Lebens dann, oder? Und die Frage ist, wie komme ich in diesen Umständen, trotz dieser Umstände oder vielleicht sogar durch diese Umstände, trotzdem zur geistlichen Reife und bewege mich weiter auf dem Weg, den Gott für mich zeichnet. Einem Lebensweg, den er für mich und mit mir gestalten will, damit das Leben gelingt insgesamt. Wann soll ich kämpfen gegen Umstände? Wann soll ich sie hinnehmen? Wie kann ich daraus lernen? Da gibt es keine 0815 Antworten drauf. Das Wichtigste an dieser Stelle ist, immer in Verbindung mit unserem Gott zu bleiben. Bei ihm nachzufragen, ihm die Dinge mitzuteilen, ihm zu sagen, wie es uns geht, was gerade läuft, was schwierig ist, was gut ist. Wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, ihm auch diese Frage ruhig zu stellen, zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich weitermachen soll. Zeig mir deinen Weg, hilf mir bitte weiter. Bauen will Gott in uns definitiv einen festen und guten Charakter, der seinen Werten und seinen Willen entspricht. Kann man auch nachlesen, findet sich in Galater 5, Vers 22, 23. Die Frucht des Geistes nennt sich das. Das ist tatsächlich das Wort Frucht hier drin. Also wir sind tatsächlich wie Obst, wie ihr merkt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Langmut, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Habe ich alle? Treue. Ist die auch drin? Wow, okay. Also es lohnt sich tatsächlich mal zu gucken, ist ja nur eine von vielen Bibelstellen, die uns sagt, was für ein Charakter oder wie Gott Charakter in uns formen will. Am liebsten ist mir das Gebet, das kennt ihr bestimmt alle, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gebetet, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Und wir merken und wissen, so arbeitet Gott nicht. Oder in den seltensten Fällen. Manchmal macht er auch Sachen sofort, aber in den meisten Fällen baut er Charakter in uns, indem er uns in Situationen stellt, in denen Charakter gefordert ist. Er sagt nicht, ich gebe dir schon mal den Charakter und dann stelle ich dich in die Situation, sondern er gibt dir erstmal die Situation, in der ein bestimmter Charakterzug geformt werden kann und leitet dich dann darin an, wie du damit umgehen kannst, Stück für Stück. Und erinnert dich an die Werte und die Dinge, wie er sie haben möchte, wenn du mit ihm in Verbindung bleibst. Ein gutes Beispiel von Charakterformung ist König David aus dem Alten Testament. Der Mann hat eine große Verheißung auf seinem Leben gehabt, schon als junger Mann, Jugendlicher wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt kommt ein Prophet vorbei und salbt ihn zum König über Israel. Den mussten sie erst vom Feld holen, den hatten sie nämlich gar nicht auf dem Zettel. Der Vater von David, als der Prophet kommt und sagt, bring mir mal deine Söhne, ich muss einen davon zum König salben, da holt er seine Söhne, er hatte mehrere davon, und baut die alle auf und der Prophet ist auch richtig klassischer, menschlich denkender Mensch und geht zum Größten, Stärksten und Ältesten und denkt sich, der wird das ja wohl sein. Und Gott sagt ihm, nee, der ist es nicht. Dann geht er zum Zweitältesten, Größten und so und so weiter. Ne? Und dann hat er nachher alle durch und Gott sagt immer, nee, ist keiner von denen. Und jetzt müsst ihr euch mal da reinversetzen, dass der Prophet noch nachfragen muss, hast du noch einen Sohn? Ach ja, da ist noch einer, der jüngste David, der ist irgendwo da draußen auf dem Feld und kümmert sich um die Schafe. So, jetzt versetze ich mal in die Situation von David. Der taucht dann da auf, wird tatsächlich zum König gesalbt und dann hat er da die ganzen Brüder daneben stehen, die erstens alle total neidisch sind und sauer sind, dass sie es nicht gewesen sind. Und die reiben ihm natürlich auch, wie Geschwister das nun mal so machen, nochmal richtig dick unter die Nase. Weißt du was, eigentlich hat überhaupt keiner an dich gedacht. Und eigentlich will dich auch keiner. Eigentlich bist du bei den Schafen viel besser aufgehoben. Also der hatte nicht so wirklich dieses Erfolgsstanding von, oh, alle beugen sich gleich, du wirst König. Ja? Den haben sie wieder zu den Schafen zurückgeschickt. Ja, der hat nicht gleich schon mal irgendwelche super Privilegien von da an mit auf den Weg gekriegt und gesagt, oh, ja, König, warte mal, da müssen wir jetzt aber, also mit Schafe hüten kriegen wir das so wirklich nicht gut hin. Wir brauchen erstmal vernünftige Bildung für dich. Wir bringen dich jetzt erstmal zur Schule, wir organisieren Lehrer für dich und deine Brüder, die übernehmen die restliche Arbeit. Hätte man so erwarten können, oder? So, also ich meine, immerhin wird mal der König. Nö. Ja, alles klar. War ein komischer Prophet da, der hat wahrscheinlich das auch nicht so richtig hingekriegt. Geh mal wieder Schafe hüten, die Schafe brauchen dich jetzt. Das Interessante an David ist, das Einzige, wo ich David finde, dass er sich über seine Situation und seine Umstände beschwert, ist in seinen Gebeten. Er geht damit zu Gott und beschwert sich beim Chef persönlich über die Umstände und sagt, also das und das ist schwierig, das und das geht nicht, hier meine Feinde, also im späteren Verlauf dann auch. Viele der Psalmen stammen ja aus der späteren Zeit, wo er zu kämpfen hatte und als König zu regieren hatte. Aber das ist der einzige Moment, wo er seiner Not Ausdruck verleiht. Man liest nichts davon, dass er sich irgendwie bei seinem Vater oder bei seinen Brüdern über seine Arbeit beschwert. Man liest nichts davon, dass er ungeduldig ist und sagt, jetzt habe ich hier aber keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt endlich König sein oder so. Es kommt nicht vor. Ich glaube, es ist der beste Weg, Gott Charakter formen zu lassen, dass man seine Not und vielleicht auch seinen Ärger oder seinen Frust mit Gott teilt und nicht Menschen unter die Nase reibt. Und David ist und lernt mindestens eine Charaktereigenschaft schon auf dem Feld, nämlich Treue. Er macht seine Arbeit ganz treu da, wo die jeweils Verantwortlichen und Gott hier inklusive ihn hingestellt haben. Das fällt ja vielen von uns schwer. Wir wollen ja irgendwie immer gleich das machen, was irgendwie wichtig und berühmt und toll ist und nicht die Sachen, die irgendwie notwendig und dann doch immer mal lästig sind. Ich nehme das hier an der Stelle mal mit rein. Wir haben ja einen Putzdienst in unserer Gemeinde angestellt, deshalb kann ich das hier jetzt ruhig schön sagen. Putzdienste in Gemeindehäusern. Land auf, Land ab. Sind ein echt schwieriges Feld. Bin ja nun schon einige Jahre auch in Gemeinde unterwegs und es ist fast egal, wo ich hinkomme. Es ist immer ein Problem. Und das auf verschiedenen Ebenen. Das eine Problem ist, dass es die Leute gibt, die, also es, in vielen Gemeinden werden Gemeindemitglieder irgendwie zum Putzdienst eingeteilt, reihum. Manchmal nach Gemeindegruppen oder Diensten, manchmal einfach als Familien oder Paare oder Einzelpersonen oder wie auch immer. Ne? Werden irgendwie eingeteilt, gibt einen Plan dafür dann, richtig schön gemacht. Und dann gibt es die nicht putzen. Warum auch immer, weil sie keine Lust haben, weil sie es vergessen haben. So, das ist natürlich schon mal nicht so schön. Dann gibt es die sich darüber beschweren, dass andere nicht geputzt haben. Wenn die nicht putzen, dann putze ich auch nicht. Oder wenn die nicht putzen, muss ich ja noch mehr Dreck wegmachen. Ja, also so diese ganze Beschwerdeebene. Und dann, es ist, ich hänge mich zu sehr an dem Beispiel, sonst auch, ich muss aufpassen. Merkt ihr, in welche Richtung es geht, wenn wir anfangen, da uns zu vergleichen und zu gucken, ist die Situation und eigentlich, keine Ahnung, ich bin Lobpreisleiter, ich habe gar keine Zeit noch zu putzen. Jetzt muss ich auch noch putzen, ich habe einen wichtigeren Dienst zu tun, ich habe eine wichtigere Berufung. Oder, also es gibt so viele verschiedene Argumente und Gründe, die dann Christen irgendwie einfallen und die auch alle irgendwie herrlich fromm verpackt sind. Aber tatsächlich mal zu sagen, Treue im Kleinen wird von Gott belohnt. Und wenn du treu bist in dem, was Gott dir vor die Füße legt, dann ist seine Zusage und seine Verheißung, er wird dich über Größeres setzen. Ja, aber wann? Ja, keine Ahnung. Wenn Gott soweit ist mit dir. und dein Charakter geschult und geformt ist, dann? Wie lange das dauert? Keine Ahnung. Ein Monat? 3 Monate? Ein Jahr? 5 Jahre? 10 Jahre? Meine Theorie ist, die kann ich jetzt statistisch nicht beweisen, die kann niemand jemals statistisch beweisen, meine Theorie ist, dass es schneller geht, wenn du treu bist und dich in deinem Charakter von Gott formen lässt. Und dass es länger dauert, wenn du beleidigt bist, rummeckerst und dich ständig nur damit beschäftigst, warum dir die Sachen nicht passen und am besten das Ganze auch noch irgendwo im Umfeld verbreitest. Wie gesagt, eine von Davids Stärken war, er hat es nicht in seinem Umfeld breitgetreten. Er hat die Gelegenheiten genutzt, die er hatte. Was hat er gemacht? Er hat auf die Schafe aufgepasst. Er hat in der Zwischenzeit ein Instrument gelernt, sich selbst beigebracht wahrscheinlich. Er hat seine Stimme geschult, er hat Lieder geschrieben und gesungen. Er hat die Schafe verteidigt. Er beschreibt ja an der Stelle mal, dass er gegen Wölfe und Bären gekämpft hat, oder waren es Löwen sogar, also jedenfalls große, wilde Tiere, nicht nur einen Hasen verscheucht oder so. Und ich frage mich, wie er das gemacht hat. Habt ihr eine Idee, wie er das gemacht hat? Mit Gott? Ja, naja, nicht nur. Steinschleuder? Genau, so. Da kommt der Bär. Und David denkt sich, ich muss irgendwie die Schafe verteidigen. Ich weiß nicht, ob ihm das beim ersten Mal gelungen ist oder ob der Bär oder der Wolf beim ersten Mal so ein Schaf erwischt hat. Und er dachte, das darf nicht wieder passieren. Ich vermute das sogar. Und was hat er gemacht? Er hat nicht gewartet, bis der nächste Bär oder Wolf gekommen ist und sich so lange ausgeruht. Sondern er hat sich überlegt, wie gehe ich das nächste Mal damit um? Er hat strategisch geplant. Und er hat seine Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Zeit entwickelt, damit er, wenn er sie dann braucht, bereit ist. Und auch das ist einer der starken Charakterzüge von David. Er hat seine Zeit genutzt und sich vorbereitet auf das, was noch kommen könnte. Und auf das, wofür er Berufung hat und auf das, was sein Auftrag ist, damit er, wenn es dann soweit ist, bereit ist und fit ist, die Dinge zu tun, die Gott für ihn vorbereitet hat. Ja, ich weiß, das ist heute eine unbequeme Predigt, weil das würde ja bedeuten, dass du nicht einfach gemütlich auf deinem Stuhl sitzen bleiben kannst und sagen kannst, naja, wenn Gott dann eine große Berufung für mich hat und das soweit ist, dann kann es ja losgehen, bis dahin bleibe ich hier gemütlich sitzen. Die Frage ist, was kannst du jetzt schon tun, bei dem, was Gott dir schon an Plan und an Berufung vielleicht auch schon gesagt hat und du es wahrscheinlich sogar schon weißt und du die ganze Zeit da sitzt und wartest, dass das endlich passiert, was kannst du jetzt schon tun, um dich darauf vorzubereiten? Also nicht nur Gott, sondern David mit Gott, du mit Gott zusammen, kannst diese Dinge auf den Weg bringen. Nächste bekannte Geschichte von David ist Goliath. Auch da konnte ihm seine Steinschleuderfähigkeiten und Fertigkeiten sehr zunutze. Er hat seine Zeit genutzt. Was passiert parallel zu der Zeit, in der David Goliath besiegt? Er kommt an den Hof von König Saul als Musiker. Naja, was wird über ihn gesagt? Die brauchen einen Musiker und dann sagt einer, ja, ich kenne da einen, der ist richtig gut damit. David. Hat auch nicht Poff gemacht und David konnte plötzlich sein Instrument gut spielen und Lieder singen. Sondern das hat David über Jahre entwickelt und dran gearbeitet und vorbereitet. Das Lustige ist, das Kämpfen und die Musik haben ja eigentlich erstmal mit König werden oder sein wenig zu tun, oder? Also kämpfen vielleicht noch in der damaligen Zeit, schon eher. Aber Musik? Ich glaube, David hat einfach alle seine Fähigkeiten, die er irgendwie entdeckt hat, entwickelt. Und er hat gemerkt, mit Musik kann ich. Also mache ich schon mal Musik. Wer weiß, wann mir das später nochmal dient. Er hat also auch außerhalb seiner eigentlichen Berufung gedient. jahrelang als Musiker am Hof von Saul, jahrelang auch als Heerführer der Armee, als Soldat, noch lange nicht König. Das sind alles Schritte auf dem Weg. Und überleg mal, wo, in welcher Situation du selber dich gerade befindest. Dann denk über das nach, was Gott dir vielleicht schon zugesagt hat und dir verheißen hat. Und dann überleg, was sind meine nächsten Schritte, die ich entwickeln kann und die ich gehen kann, um diesem Ziel Stück für Stück näher zu kommen, aber trotzdem jetzt an dem Platz, wo ich im Moment bin, Gott zu dienen und sein Reich zu bauen. Da, wo ich jetzt bin, Gott zu dienen und sein Reich zu bauen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe Erlebnisse. Ich bin immer noch bei David und kann echt viel von dem Mann lernen. Der hatte in diesem Prozess ganz schön was auszuhalten. Im Übrigen, als er da bei Goliath ja ankommt, bevor er den umbringen darf, bei seinen Brüdern hat sich in der Zwischenzeit nichts verändert. Die sehen ihn immer noch als den kleinen jungen Schafhirten. Was willst du denn hier? Ja, Vater hat gesagt, ich soll was zu essen bringen. Was ist denn hier los? Ja, da ist so ein Riesenkämpfer und so. Und gegen den kommen wir nicht an. Klar, schaffen wir. Mit Gottes Hilfe kriegen wir ihn platt. Das ist doch nur ein Feind Gottes. Und die Brüder sagen, geh du mal zurück zu deinen Schafen. Du hast ja überhaupt keine Ahnung von Kämpfen. Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Verzieh dich. Da hat keiner gesagt, oh, endlich ist David da mit seiner Steinschleuder. Wuhu! Keiner. Keiner hat auf ihn gewartet. Keiner hat ihn gerufen. Gott hat ihm eine Gelegenheit geschaffen und einen Platz gemacht und David hat sie ergriffen. Als Musiker am Hof von Saul, hat Saul ihn mehrfach versucht, mit dem Speer aufzuspießen. Also ganz ehrlich, ich hätte den Job hingeschmissen. Ich, das ist verrückt, ja. So ein mordlustiger König da, der auf mich losgeht. Und David geht mehrfach zurück an den Hof und macht seinen Dienst weiter. Hut ab. Er wird nicht nur im Haus und so bei leichten Anfällen von Saul mal so spontan mit dem Tod bedroht, sondern er wird tatsächlich auch regelrecht verfolgt. Saul macht sich mit dem ganzen Trupp Leute auf den Weg, um David zu erwischen. Und David bekommt Gelegenheit, diesen Feind endlich und ein für alle Mal loszuwerden. David versteckt sich mit seinen Leuten in der Höhle und Saul hat sein Heerlager ganz in der Nähe aufgestellt und braucht ein stilles Örtchen, um sein Geschäft zu verrichten. Und marschiert strack in diese Höhle, in der David mit seinen Leuten ist. Ich kann mir vorstellen, wie David da drin ist. Oh, ein Stück zurück, Leute. Hier ist dunkler. Die verziehen sich ganz hinten irgendwo in die Ecke. Saul hockt sich dahin, um da sein Bedürfnis nachzukommen. Und die Leute von David sagen, David, das ist deine Gelegenheit. Die sind sogar ganz raffiniert. Die sagen, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Jetzt brauchst du nur noch dein Schwert nehmen und dann bist du ihn los. Du schlägst mehrere Fliegen mit einer Klappe. Du bist die Verfolgung los. Der Königsthron ist gleichzeitig auch noch frei. Du hast doch eine Berufung dafür. Und dann kannst du richtig losgehen. Endlich sind wir am Ziel angekommen. Das, wofür wir schon lange hier mit dir unterwegs sind, wofür wir kämpfen, dass du endlich König wirst und den Laden übernehmen kannst. Und David sagt, das ist nicht Gottes Weg. Komisch, die anderen haben doch gerade gesagt, das ist Gottes Weg. Gott hat Saul hier in deine Hand gegeben. Das ist eine Gelegenheit, die kann doch nur von Gott sein. Und David sagt, nee, das passt nicht. Ich werde mich nicht gegen den von Gott ausgewählten König stellen. Wenn Gott mich auf diesem Thron haben will, dann muss er das irgendwie machen. Ich mache das nicht. ich nehme mir nicht einfach diesen Platz. Ich warte, bis Gott mich an diesen Platz stellt. Und auch das ist eine ganz schöne charakterliche Herausforderung, oder? An der Stelle nicht zuzugreifen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, sondern zu sagen, nein, ich warte auf Gottes Zeitpunkt und ich möchte es auf Gottes Art und Weise machen. Ich finde, man kann da unheimlich viel von lernen, Gottes Zeitpunkte abzuwarten, immer wieder Vergebung zu üben, den Dienst weiterzumachen, treu in dem zu sein, wo Gott mich oder dich gerade hingestellt hat. Die Fähigkeiten und Talente, die du hast, schon zu entwickeln und zu gebrauchen, um an dem Ort, wo du jetzt bist, Reich Gottes zu bauen und trotzdem dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, was Gott dir an Berufung gegeben hat und zu vertrauen und zu glauben, dass er dich da Stück für Stück hinführt. Das ist Witterung, was das Wachstum deines geistlichen Lebens betrifft. Es sind Umstände, du hast wenig Einfluss darauf. Aber die Frage ist, wie gehst du mit diesen Umständen um? Was ist deine Gelegenheit? Siehst du die Gelegenheiten, die du hast, aus diesen und in diesen Umständen zu lernen, deinen Charakter von Gott formen zu lassen, deine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln und damit den Weg zu ebnen, zu bahnen für das, was Gott noch für dich hat? Wenn du das tust, dann bist du auf einem guten Weg und Gott wird dich Stück für Stück immer weiter gebrauchen und deinen Raum und deinen Bereich von Einfluss und Autorität immer weiter ausbauen. Denn Gott gibt den Menschen mehr, die seinen Werten und seinem Charakter entsprechen. Jesus gibt uns ja das Bild von dem Weinstock und den Reben. Ich möchte da zum Schluss jetzt noch einmal drauf zurückkommen, im Johannes Kapitel 15. Sagt er, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Nur wer an mir bleibt, also in dieser Beziehung, in diesem Kontakt, in dieser Nähe zu Gott, wer an mir bleibt, der kann überhaupt Frucht bringen. Und der wird auch Frucht bringen. Und dann ergänzt er das damit, dass er sagt, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die muss gereinigt werden und oder beschnitten werden. Und das hier, was wir heute und womit wir uns heute beschäftigt haben, das ist ein Teil von dem Reinigen und dem Beschneiden. Und das funktioniert nur dann und macht auch nur dann Sinn, wenn wir in dieser Verbindung zu unserem Gott dabei bleiben. Das ist die absolute Grundlage und das Fundament. Diese Verbindung muss da sein, sonst wird es nicht funktionieren, denn sonst wird nur abgeschnitten. Und das ist das Ende. In zweierlei Hinsicht ist auch das Ende der Predigt. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns formst und dass du uns baust. Du kannst uns und willst uns gebrauchen. Du hast gute Gedanken und Pläne für uns. Schon als du uns gemacht hast und dir überlegt hast, wie du uns machst und was du in uns hineinlegst. Und ich bete darum, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unseren Charakter von dir formen lassen. Dass wir die Dinge aushalten und treu da drin sind, wo wir uns gerade befinden. Dass wir durch die Schwierigkeiten durchgehen mit einem ganz festen und klaren Blick auf dich an deiner Hand, dass wir nie loslassen, dass wir uns nicht über unsere Umstände in unserem Umfeld beschweren und beklagen, sondern dass wir sie dir bringen. Dir können wir auch unser Leid bringen und unsere Not und nie mit dem anklagenden Zeigefinger, sondern immer mit der Hoffnung und dem Glauben, dass du einen guten Weg für uns hast und dass du uns da rausführst, da durchführst. Und dass wir da drin lernen dürfen, noch besser deine Botschafter, deine Zeugen, deine Kinder und deine Diener zu sein, Herr. Du hast gute Gedanken und Pläne für uns. Und wir wollen uns in diese Dinge, die du für uns vorbereitet hast, voll hineinbewegen. Ich bete darum, Herr, dass du uns die Augen und Ohren öffnest für das, was du an Berufung auch in uns, auch in einzelne Personen hineingelegt hast. Berufung, Reich Gottes zu bauen. Und damit meine ich nicht, Pastor zu werden. Sondern Reich Gottes zu bauen als Lehrer und Erzieher, als Firmengründer, als Anwälte, als Politiker. Ich bete, Herr, dass du uns in der Vorbereitung und dem Weg dahin leitest.